Sadik oder das Schicksal. 19. Kapitel. Die Kämpfe. Die Königin war in Babylon mit jenen Freudenausbrüchen empfangen worden, die man stets für eine schöne Fürstin empfindet, wenn sie unglücklich gewesen ist. Babylon schien jetzt etwas ruhiger zu sein. Der Fürst von Hyrkanien war in einem Gefechte getötet worden, und die siegreichen Babylonier erklärten nun, Astarte solle sich demjenigen vermählen, den das Volk zum Herrscher küren würde. Man wollte nicht, dass das höchste Amt der ganzen Erde, das heißt, das Amt Astartens Gatte und König über Babylon zu sein, durch Ränke und Kabalen verteilt würde, sondern man schwur, nur den tapfersten und weisesten als König anzuerkennen. Einige Meilen vor der Stadt wurde ein großer, von herrlich geschmücktem Amphitheatern eingefasster Kampfplatz angelegt. Dort sollten sich die Bewerber in voller Rüstung begeben und einem jeden von ihnen wurde hinter den Amphitheatern ein abgesondertes Gemach angewiesen, wo er von niemandem gesehen und erkannt werden konnte. Jeder sollte 4 Lanzen brechen und die, denen das Glück zuteil ward, vier Ritter zu besiegen, sollten danach gegeneinander kämpfen. Und wer dann als der Letzte den Kampfplatz behauptete, sollte als Sieger der Spiele ausgerufen werden. Am 4. Tage darauf hatte er dann in derselben Rüstung noch einmal zu erscheinen und die von den Magiern gegebenen Rätsel zu lösen. Vermochte er dies nicht, so wurde er auch nicht König. Und das Lanzenstechen begann von Neuem, bis sich ein Mann gefunden, der aus beiden Kämpfen als Sieger hervorging. Denn unter allen Umständen wollte man nur den Tapfersten und den Weisesten zum Könige. Die Königin sollte während dieser ganzen Zeit sorglich bewacht werden. Man wollte ihr nur erlauben, dicht verschleiert den Kampfspielen beizuwohnen. Mit keinem der Bewerber durfte sie jedoch ein Wort wechseln, damit keinerlei Vorlieben und Ungerechtigkeiten sich einmischen möchten. Dies war's, was Astarte ihren Geliebten in der Hoffnung wissen ließ. Er werde um ihretwillen mehr Mut und Verstand beweisen als sonst jemand in der Welt. Er brach auf und bat die Göttin Venus, sie möchte seinen Mut stärken und seinen Geist erleuchten. Am Vorabend des großen Tages erreichte er das Euphratufer und ließ seinen Wahlspruch unter die der übrigen Kämpfer eintragen, verbarg aber, wie das Gesetz es befahl, sein Gesicht und seinen Namen und legte sich in dem Zimmer, das ihm durch Los bestimmt wurde, zur Ruhe nieder. Sein Freund Kador, der nach Babylon zurückgekehrt war, nachdem er vergeblich in Ägypten nach ihm gesucht hatte, ließ ihm als Geschenk der Königin eine vollständige Rüstung in sein Zimmer bringen. Außerdem übersandte er ihm ebenfalls von Seiten der Königin ein herrliches persisches Pferd. Sadik erkannte in diesen Geschenken gar leicht Astarte und sein Mut und seine Liebe gewannen neue Kraft und neue Hoffnung dadurch. Als am nächsten Tage die Königin unter einem mit Edelsteinen reich verzierten Baldachin Platz genommen hatte und die Amphitheater von allen Damen und Ständen Babylons dicht erfüllt waren, erschienen die Kämpfer in den Schranken. Ein jeder von ihnen legte dem Obermagier seinen Wahlspruch zu Füßen. Und dann wurde unter diesen Sprüchen gelost. Der Sadix sprang zuletzt heraus. Die erste Lanze war einem reichen, ungewöhnlich eitlen, feigen, dafür aber umso ungeschickteren und geistlosen Edelmanne namens Itobad zugefallen. Seine Bedienten hatten es ihm in den Kopf gesetzt, nur ein Mann wie er dürfe König werden, und er hatte ihnen geantwortet, »Ja, nur ein Mann wie ich darf herrschen.« So hatte man ihn denn vom Kopf bis zu den Füßen bewaffnet. Er trug einen goldenen Harnisch mit grünem Schmelz, einen grünen Federbusch und eine mit grünen Federn gezierte Lanze. Schon an der Art, wie Itobad sein Pferd lenkte, erkannte man, dass er nicht der Mann sei, dem der Himmel das Zepter Babylons vorbehalten hatte. Der erste Reiter, der ihn anrannte, hob ihn aus dem Sattel. Und der zweite warf ihn mit in die Luft gekehrten Beinen und gespreizten Armen auf das Hinterteil seines Pferdes. Itobad setzte sich wieder zurecht. aber mit so jämmerlichem Anstande, dass das ganze Amphitheater in lautes Gelächter ausbrach. Ein dritter Ritter verschmähte es sogar, sich gegen ihn seiner Lanze zu bedienen. Er ließ ihn einen Fehlstoß auf sich machen, packte ihn dann beim rechten Bein, drehte ihn halb herum und setzte ihn so auf den Sand. Die Stallmeister der Spiele liefen lachend hinzu, hoben ihn wieder in den Sattel und nun fasste ihn der vierte Kämpfer beim linken Bein und warf ihn nach der anderen Seite von seinem Pferd herunter. Unter allgemeinem Hohngeschrei ward er in sein Zimmer geführt, wo er dem Gesetz gemäß die Nacht verbringen musste. Und während er dergestalt elend dahinhumpelte, sagte er: »Welch ein Abenteuer für einen Mann wie mich!« Die anderen Ritter taten besser ihre Schuldigkeit. Einige besiegten zwei Kämpfer hintereinander. Andere brachten es sogar bis zu dreien. Jedoch nur der Prinz Otam vermochte vier zu besiegen. Nun endlich kam Sadik an die Reihe. Mit allem nur erdenklichem Anstande hob er vier Ritter. Ah, wenn einmal ein Knoten drin ist. Nun endlich kam Sadik an die Reihe. Mit allem nur erdenklichen Anstande hob er vier Reiter hintereinander aus dem Sattel. Die Entscheidung ruhte also in einem Kampfe zwischen Otam und Sadik. Jener trug eine blau-goldene Rüstung und einen gleichfarbigen Federbusch. Sadiks Waffen waren weiß. Aller Wünsche teilten sich zwischen dem blauen und dem weißen Ritter. Die Königin jedoch betete mit klopfendem Herzen allein für die weiße Farbe zum Himmel. Die beiden Kämpfer machten ihre Ausfälle und Wendungen mit solcher Gewandtheit, versetzten einander so gar schöne Lanzenstiche und saßen so fest in ihren Sätteln, dass außer der Königin jedermann wünschte, zwei Könige möchten über Babylon herrschen. Als endlich ihre Rosse müde geworden und ihre Lanzen völlig zersplittert waren, wandte Sadik folgende List an. Er fiel dem blauen Prinzen in den Rücken, schwang sich hinter ihn aufs Pferd, packte ihn mitten um den Leib, warf ihn auf den Boden herab, setzte sich an seiner Statt in den Sassel und tummelte nun Otams Ross um den zu Boden gestreckten Gegner. Das ganze Amphitheater schrie: »Sieg dem weißen Ritter!« Wut entbrannt rast Otam auf und zieht sein Schwert, und Sadik springt den Säbel in der Faust vom Pferde. So stehen nun beide einander in den Schranken gegenüber und beginnen einen neuen Kampf, in dem Kraft und Gewandtheit abwechselnd siegen. Unter tausend blitzschnellen Hieben stäuben rings die Federn ihrer Helme, die Nieten ihrer Armschienen und die Maschen ihrer Kettenhemden umher. Es geht auf Hieb und Stich, zur Rechten und zur Linken, auf Kopf und Brust. Sie weichen zurück, springen vor, messen sich, springen sich hart an, packen sich, winden sich wie Schlangen und greifen einander wie Löwen an. Und unaufhörlich sprühen feurige Funken unter der Wucht ihrer Hiebe hervor. Endlich reißt Sadik alle seine Besinnung zusammen, bleibt stehen, macht eine Finte, überrennt Otam, bringt ihn zum Falle, entwaffnet ihn und Otam ruft: »O weißer Ritter, dir gebührt Babylons Thron!« Die Königin war außer sich vor Freude. Man führte den blauen und den weißen Ritter, wie es im Gehorsam gegen das Gesetz auch mit allen anderen geschehen war, in ihr Zimmer zurück. Sie wurden von Stummen bedient und mit Speisen versorgt. Man kann sich schon denken, ob der kleine Stumme der Königin Sadik bediente oder nicht. Darauf ließ man die Ritter bis zum nächsten Morgen allein schlafen, um welche Zeit der Sieger dem Obermagier seinen Wahlspruch zum Vergleich überbringen und sich zu erkennen geben sollte. Sadik war so ermüdet, dass er trotz seiner Liebe fest schlief. Itubat jedoch, der in dem Zimmer neben ihm lag, schlief nicht. Mitten in der Nacht stand er auf, betrat Sadiks Gemach, nahm seine weiße Rüstung und seinen Wahlspruch an, sich und legte seine grüne Rüstung an ihre Stelle. Bei Tagesanbruch begab er sich dann zu dem Obermagier, um zu verkünden, dass ein Mann wie er der Sieger gewesen sei. Man war nicht darauf gefasst gewesen, aber er wurde nun doch bekannt gegeben, während Sadik noch schlief. Verwundert und verzweifelten Herzens kehrte Astarte nach Babylon zurück. Als Sadik erwachte, war das ganze Amphitheater bereits fast leer. Er suchte nach seinen Waffen, fand nur die grüne Rüstung. Und da er sonst nichts bei sich hatte, musste er sie wohl oder übel anlegen. Erstaunt, empört und wütend zugleich schnallte er sie an und begab sich hinaus. Alle, die noch im Amphitheater und unten im Zirkus waren, empfingen ihn mit Hohngelächter. Man umringte ihn und überhäufte ihn mit Spott und Schmach. Niemals zuvor hatte je ein Mensch so demütigende Kränkungen erduldet. Schließlich riss ihm die Geduld. Mit Schwerthieben verscheuchte er den Pöbel, der ihn zu schimpfen wagte. Was er jedoch weiter tun sollte, wusste er nicht. Er konnte die Königin widersprechen, noch die weiße Rüstung einfordern, die sie ihm geschenkt, denn das würde sie bloßgestellt haben. Und so kam es denn, dass er vor Zorn und Unruhe sich nicht zu lassen wusste, während sie sich in ihrem Schloss dem tiefsten Schmerze hingab. Überzeugt, sein Stern habe ihm bestimmt ewig unglücklich zu sein, wanderte er längs den Ufern des Euphrats dahin und überdachte noch einmal all das Missgeschick, das ihm seit dem Abenteuer mit jenem Weibe, das die Einäugigen nicht leiden konnte, bis zu dem Verschwinden seiner Rüstung widerfahren. »Das kommt davon«, sprach er, »dass ich zu spät erwacht bin. Hätte ich nicht so lange geschlafen, wäre ich jetzt König von Babylon und Astartens Gatte. Wissenschaft, Tugend, Tapferkeit, alles das hat stets nur zu meinem Unglück beigetragen.« Und schließlich widerfuhr es ihm, wieder die Vorsehung zu murren. Er fühlte sich versucht zu glauben, alles werde durch ein grausames Verhängnis gelenkt, welches die Guten unterdrückte und den grünen Rittern zum Glück verhelfe. Es kränkte ihn auch, diese grüne Rüstung tragen zu müssen, die ihm so viel Hohn und Spott eingebracht, und so überließ er sie um ein Geringes einem vorüberziehenden Kaufmanne und erhandelte von ihm einen Rock und eine lange Mütze. In diesem Aufzuge schritt er weiter an den Ufern des Euphrats entlang, das Herz erfüllt von Verzweiflung und geheimen Vorwürfen wider die Vorsehung, die ihn unablässig verfolgte. Fortsetzung folgt.